Ja, ich begrüße euch auch gerade von meiner Seite recht herzlich zu diesem Gottesdienst. Das heutige Thema habe ich mit verschiedenen Begriffen eigentlich gehabt. Eines ist ein kraftvolles Gebet, aber es könnte genauso heißen ein freudvolles Gebet oder ein befreiendes Gebet oder das Gebet, das Leben freisetzt. Und wir haben in den letzten Wochen uns mit dem Epheserbrief befasst. Wir haben sehr viele Schätze herausgegraben aus diesem Brief. Es ist so ein wunderbarer, kostbarer Brief. Und heute kommen wir so langsam zum Ende von diesem Brief. Und ich möchte den Epheser 6, 18 lesen. Dort steht, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Und ich möchte gerade auch eine Parallelstelle lesen in Thessalonicher Brief 5,16. Dort steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Beten ohne Unterlass, das könnte einen rechten Druck auslösen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ohne Unterlass beten, wie soll das gehen? Es könnte auch einen Druck auslösen. Ja, wenn ich das nicht mache, dann was passiert das? Was hat das für Konsequenzen? Aber gerade hier im Thessalonicher Brief finde ich es schön, weil er sagt, seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass in einem Satz. Es sind irgendwie so etwas wie zwei Seiten von einer Medaille. Beten ohne Unterlass, das macht dich fröhlich, wenn du weißt, was das eigentlich heißt. Und vielleicht hast du dich gefragt, ja eben, was heißt denn das, beten ohne Unterlass? Hat Paulus jetzt Tag und Nacht auf den Knien gelegen und nur gebetet? Wir wissen, dass in seinem Leben hat er sehr viel anderes getan auch. Also das kann es zumindest nicht heißen. Ich habe mal auch das Wort Gebet gegoogelt, was das vom Hebräischen her heißt. Tefila. Tefila heißt Verbindung. Also das Gebet, Tefila, ist die Bemühung, stellt die Bemühung dar, unsere Verbindung mit unserem Schöpfer zu erneuern. Jede Seele steht in Verbundenheit mit Gott. Aber die Bedürfnisse der Welt und die Ablenkungen verschleiern unseren Blick, so dass unsere Verbindung wie geschwächt wird. Und der Tefila, also das Gebet, da sprechen wir zu Gott und damit verstärken wir die Verbindung unserer Seele mit unserer göttlichen Quelle, von der wir kommen. Und ich habe noch ein anderes Zitat gelesen von einem Juden auch, und zwar von im 20. Jahrhundert war das, von Heschel. Und mich hat es sehr beeindruckt, dass ein Jude, der ja nicht im Neuen Bund ist, wie er dort Gebet beschreibt. Die Würde des Menschen besteht nicht in seiner Fähigkeit, Werkzeuge, Maschinen und Waffen herzustellen, sondern zuallererst in dem Geschenk, das er Gott anreden kann. Die Gabe, dass wir Gott anreden können, ist ausschließlich dem Menschen gegeben. Das Gebet ist theozentrisch. Er ist der Mittelpunkt. Also nicht wir selbst, also es ist nicht eine Selbstreflexion, sondern die Ausrichtung des ganzen Seins auf ein Ziel, das nichts anderes ist als Gott, sagt dieser Heschel. Und dann sagt er weiter, Beten kommt zustande, wenn sich das Herz völlig Gott, seiner Güte und Macht zuwendet. Ziel des Gebets ist nicht die Erfüllung der Wünsche und Bedürfnisse, sondern die Einladung an Gott, in mein Leben einzutreten. Ihn in das Leben und in die Welt einzulassen. Ich finde diese Beschreibung sehr gut. Denn Gott anbeten heißt, seine Gegenwart in der Welt auszubreiten. Wenn wir verstehen, was Gott, was er mit Gebet meint, wenn wir das sehen, bekommt das Gebet, Beten ohne Unterlass, ganz eine andere Sichtweise. Ein Gebet heißt in Verbindung stehen mit Gott. Und wir als wiedergeborene Christen, wir stehen in Verbindung mit Gott, weil Gottes Geist in uns Wohnung genommen hat. Und Gebet ist oftmals einfach dieses bewusste Wahrnehmen von dieser Verbindung, wo wir haben. Wenn wir vom Beten ohne Unterlass sprechen, möchte ich auch sagen, was damit nicht gemeint ist. Nämlich nicht den ganzen Tag Gott die Ohren voll zu quasseln mit irgendwelchen Anliegen. Weil in Matthäus steht, Matthäus 6, 7, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie können bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wir werden nicht erhört, wenn wir besonders viele Worte machen. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie einen Topf hätte und jetzt muss dort ein besonderes Maß hinein und erst wenn dann der Topf voll ist, dann erhört er uns. Das hat nichts mit Gebet vom Bund, im Neuen Bund zu tun. Es geht auch nicht um irgendeine Formel, dass wir irgendwie eine Formel gebrauchen müssten, damit Gott unsere Gebete hören würde. Sondern es geht um Beziehung. Also meine Kinder kamen nie am Morgen zu mir, sind vor mir niedergefallen und haben mich angebettelt, Mama, gib doch uns ein bisschen Brot oder ein Müsli. Das steht noch aus. Nein. Vielmehr ist es so, dass sie sich ungeniert in unserer Küche bedienen. Und das ist gut so. Was wäre das für ein Vater, den wir als seine Kinder anbetteln müssten, uns doch ein Stück Brot zu geben? Ist es nicht vielmehr so, dass der Vater seinen Kindern gerne Gutes gibt? Weil sie seine Kinder sind. Gebet wird teilweise auch so verstanden, dass wir Gott irgendwie eine Wunschliste bringen. So, hier, das und das und das und das und das wünsche ich mir. Aber ich weiß nicht, wie eure Ehe aussehen würde, wenn ihr mit eurem Ehepartner nur sprechen würdet, wenn ihr ihm eine Wunschliste bringt. Das wäre wahrscheinlich keine gute Ehe. In Matthäus 6 lesen wir 31 und 32. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Hier steht, die Menschen, die Gott nicht kennen, machen sich Sorgen. Menschen, die Gott wirklich kennen, müssen sich nicht mehr sorgen. Also wenn wir uns Sorgen machen, zeigt das eigentlich, dass wir Gott noch nicht in seiner Fülle erkannt haben, wie gut das er ist. Was für ein guter Vater, das wir haben. Dass wir ihm vertrauen können. Darum ist es auch so wichtig, dass wir unsere Liebesbeziehung zu ihm pflegen. Diese Gemeinschaft mit ihm, das Vertrauen in unseren Herzen wächst und wir entspannt sein können und wissen, unser Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Paulus hat es im Philipper auch nochmal bekräftigt. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott. Bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Ja, wir können Gott alles bringen, was uns beschäftigt. Und er ist ein geduldiger, ein liebevoller Zuhörer. Wir können offen und ehrlich sein. Und Jesus wurde ganz Mensch. Und er weiß, wo wir hindurchgehen. Er kennt alles, was wir für Sorgen haben und Zweifel haben. Wir brauchen diese nicht zu leugnen. Aber wir müssen auch nicht vor ihm kommen und ihm in allen Längen und Breiten all unsere Probleme im Detail schildern. Er weiß, wo wir drin stecken. Wenn wir ein Problem haben und um dieses Problem kreisen wie um ein Lagerfeuer und dieses Problem analysieren und irgendwie den ganzen Tag nur um dieses Problem kreisen, hält uns das ab von dem Fokus von Gott. Wie soll da Glauben in unseren Herzen entstehen, wenn wir fokussiert sind auf das Problem anstatt auf Gott? Darum ist es wichtig, dass wir nicht problemorientiert beten, sondern lösungsorientiert. Ich hatte in meinem Leben Zeiten, wo ich gebetet habe und gebetet habe und gebetet habe für Situationen. Und ich hatte das Gefühl, je mehr, dass ich bete, umso dummer wird alles. Umso schlimmer wird alles. Und ich kam wirklich in Zweifel hinein. Und ich war so weit, dass ich gedacht habe, Gott hasst mich. Bis ich erkannt habe, dass es ein Loslassen nötig ist. Dass ich loslassen muss, um Gott an das Problem heranzukommen. Damit er machen kann. Wir können unsere Probleme bei ihm entsorgen. Wenn wir nämlich die Probleme krampfhaft in unseren Händen halten, dann sind sie in unseren Händen. Was will da Gott machen, wenn wir sie festhalten? Aber wenn wir loslassen, dann hat sie Gott in der Hand. Und wir hatten letzte Woche auch in der Lebensgruppe darüber gesprochen, von diesem Loslassen. Und jeder macht das vielleicht auf eine andere Art und Weise. Mir hilft es, wenn ich mir Jesus vor mir stehen sehe. Und er hat seine Hände da. Und dann bringe ich meine Kinder und lege sie ihm in die Hände. Dann bringe ich meinen Tag und gebe sie ihm in die Hand. Dann gebe ich ihm mein Leben und lege ihm mein Leben in die Hand. Dann lege ich Stück für Stück alles, was mich beschäftigt, in seine Hand. Und in welchen Händen sollte es besser aufgehoben sein als in seinen? Alles, was mich beschäftigt, gibt es keinen besseren Ort, wo es sein könnte, als in seinen Händen. Und das ist ein befreiendes Leben. Das ist ein ganz anderes Leben, seitdem ich gelernt habe, loszulassen. Ich habe eine ganz andere Qualität von Leben erhalten. Wenn du loslässt und deine Hände leer sind, dann hast du auch wieder leere Hände, die dann etwas von Gott empfangen können. Etwas nehmen können von dem, was er gibt. Nämlich Gebet bedeutet auch, im Glauben das zu fassen, was Christus uns bereits am Kreuz geschenkt hat. Und da, im Gebet geht es nicht so sehr darum, Gott zu bitten, irgendetwas zu tun und ihn zu überzeugen, dass er doch dieses oder jenes tut. Er ist nicht ein schlechter Gott, den wir überzeugen müssten, Gutes zu tun. Vielmehr ist er der Gott, der den ganzen Tag versucht, uns zu überzeugen, was er in Christus bereits getan hat, was uns in Christus bereits gehört. Und ich möchte da das Gleichnis bringen vom verlorenen Sohn, das jeder wahrscheinlich kennt. Als der verlorene Sohn heimkam, hat ja Gott, also der Vater, ein Fest gemacht für diesen jüngeren Sohn. Und der ältere Sohn kam und hat gesehen, dass die dort ein Fest machen, und er hat sich aufgeregt. Vater, wie kannst du für diesen Loser ein Fest machen? Er hat all dein Vermögen verprasst. Und mir hast du nicht mal ein Mastkalb oder etwas geschenkt, dass ich ein Fest mache oder ein mit meinen Freunden feiern könnte. Und wenn wir diese Antwort sehen, die der Vater gibt, er sagt in Lukas 15, 31, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Du bist alle Zeit bei mir. Vielleicht nicht in deinem Kopf, aber du bist alle Zeit bei mir. Und das, was mein ist, das ist auch dein. Das, was mein ist, das ist dein. Können wir uns vorstellen, welche unbegrenzte Dimension für uns bereit liegt, wenn wir in den Speisekammern des Vaters uns bedienen? Am Kreuz hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Und das ist nicht so eine liebliche Aussage. Er hatte den ganzen Todeskampf durchdrungen und durchlebt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat die Krankheit besiegt. Er hat den Feind besiegt. Er hat den Tod besiegt. Und am Schluss sagte er, und es ist vollbracht. Wenn Gottes Sohn sagt, es ist vollbracht, wer sind wir, dass wir sagen, nein, das ist nicht. Wir müssen noch etwas hinzutun. Das griechische Wort für Errettung bedeutet nämlich viel mehr, als dass wir in den Himmel kommen. Es bedeutet Heilung, es bedeutet Befreiung, Wohlstand, Schutz. All das ist im Erlösungswerk mit enthalten. Und du darfst es in deinem Herzen glauben und nehmen. Ich lese Römer 4, 19 und 20. Dort steht, Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute. Abraham hat nicht auf die Umstände geschaut, sondern hat Gott vertraut, dass er zu seinem Wort steht. Und das ist genau das, was Gott geehrt hat. Und es ist genau dasselbe bei uns. Die Währung des Himmels ist nicht einfach Hoffnung, wo wir versuchen, Gott von etwas zu überzeugen in der Hoffnung, dass er vielleicht antworten könnte. Die Währung des Himmels ist Glauben an das verbrachte Werk. Wir lesen in Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben heißt, dass du mit deinen inneren Augen schon das Verheißene siehst, obwohl du es mit deinen natürlichen Augen noch nicht siehst. Und wir können diesen Glauben in uns aufbauen, wenn wir uns Bilder machen und dies in unserem Inneren schon sehen, was Gott geplant hat, bevor es in unseren natürlichen Augen sichtbar ist. Wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder gehört von der Kraft des Wortes und dass wir auch eben auch zu den Umständen sprechen können. Aber manchmal sprechen wir zu dem Berg, obwohl wir noch gar keinen Glauben in uns haben. Und da ist es wichtig, uns gegenüber selber auch ehrlich zu sein und zu sagen, eigentlich, Herr, glaube ich noch gar nicht. Und da können wir an dem arbeiten, dass Glauben in unseren Herzen entsteht. Wenn wir Gottes Wort nehmen, wenn wir über seine Verheißungen meditieren, wenn du vielleicht 30 Minuten still bist und einfach nur über Gottes Wort meditierst und seine Verheißung, dann ist das auch Gebet. Das ist auch Gebet. Da bringen wir unser Herz dahin, Gott zu vertrauen, ruhig zu werden und ihm dafür zu danken, für das, was wir mit unseren physischen Augen noch nicht sehen. Aber unser Herz weiß, es ist da. Unser Herz weiß, es wird sichtbar. Und wir können ihm danken dafür. Ich selber meditiere sehr gerne oder nehme die Namen Gottes für mich in Anspruch. Gott, Jahwe, Ihre, unser Versorger. Er ist der, der mich versorgt. Er ist der, der mir die Fülle gibt. Die ganzen Ressourcen des Himmels stehen mir zur Verfügung. Ja, aber Raphael ist mein Heiler. In seinen Wunden bin ich heil. Bin ich gesund und voller Kraft. Ja, aber Rui, er ist mein Hirte. Er ist der, der mich führt und leitet, der mich erquickt, der mich stärkt, der mich an Wassersquellen führt, der mich an den gedeckten Tisch bringt, sogar im Angesicht der Feinde. Jahwe Shalom, er ist unser Friedefürst. In ihm kann ich ruhig werden. Jahwe Shammah, Gott, der Herr, der da ist, der mich sieht. Seine Gegenwart. Jahwe Nissi, Gott, der Herr, unser Siegesbanner. Jahwe Zikena, unsere Gerechtigkeit. Jahwe Mekadesh, der Herr, der uns heiligt. El Shaddai, Gott, der Herr, der Allmächtige. Da kann man über jeden Namen lange meditieren, aufnehmen, darin aufgehen. Ja, ich kann euch nur ermutigen, auch Zeiten zu nehmen für diese Stille mit Gott. Wir lesen im Epheser auch, betet alle Zeit im Geist oder in einer anderen Übersetzung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen ja nicht einfach aus unserem Fleisch heraus beten, aus unseren eigenen Empfindungen, sondern das beten, was Gottes Geist in uns hineinlegt. Und eine große Hilfe dabei ist für uns auch das Zungengebet. In Römer 8, 26 lesen wir ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Da, wo ich selber nicht mal weiß, was beten, hat Gott die Möglichkeit, durch mich zu beten. Wenn ich in der Anbetung stehe und mein Herz nur übergeht, ist das Zungengebet oftmals das Einzige, das noch herauskommt. Ja, Paulus sagte, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Man könnte sagen, mein Verstand kommt gar nicht mehr zum Zug. Er kommt mir nicht in Gequere mit meinen Gebeten. Es wird mein Fleisch ausgeschaltet. Paulus sagt auch, ich danke Gott, dass ich mehr ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ich liebe das Sprachengebet. Ich bin begeistert davon. Das kann man einfach überall im Auto, wo man arbeitet, geht. Ich muss nicht meinen Verstand groß brauchen. Ich kann einfach beten. Einfach beten. Und dieses Gebet kommt aus dem Herzen Gottes. Und ich spreche aus, was Gott in dieser Welt freisetzen möchte. Und wenn ich auch in den Vorbereitungen war, Gottes Geist, wenn ich so begeistert war, hat er gesagt, ich liebe es, wenn du in Sprachen betest. Aber wie gesagt, ich liebe es, wenn du in Sprachen betest. Dann kann ich dich als Kanal gebrauchen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist jemand heute hier, der das noch nie empfangen hat. Dann möchten wir heute Morgen später auch euch die Möglichkeit geben, dass wir dafür beten, dass ihr das Sprachengebet empfangt. Und die, die ihr es habt, kann ich nur ermutigen, braucht es, lasst es fließen. Vielleicht ist es am Anfang so, dass ihr noch denkt, da kommt so wenig und ihr seid unsicher. Aber je mehr, dass ihr dort hineingeht und es gebraucht, um mehr wird es ein Fluss, der aus euch herausströmt. In Epheser lesen wir weiter, seid wach. Wach sein heißt ja aufmerksam sein. Aufmerksam sein und auf das hören, was das Gegenüber mir sagt. Hören, was Gott in mein Leben hineinspricht, daraus lernen und handeln. Vom Griechischen her bedeutet Gebet auch, etwas austauschen. Ich tausche meine Sehnsucht für Gottes Sehnsucht aus. Und diese Stille bei ihm geschieht ein göttlicher Austausch zwischen seinem Herzen und meinem Herzen. Da möchte ich auch den 2. Korinther 3,18 lesen. Ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Du wirst das, was du anschaust. Das, was du den lieben langen Tag fokussierst und anschaust zu dem, das wird sich in deinem Leben widerspiegeln. Und wenn wir Gott anschauen, seine Herrlichkeit anschauen, widerspiegelt das sich mit der Zeit ganz automatisch bei uns. Ja, Gott lädt dich dazu ein, die Geschichte, die im Himmel geschrieben ist, zu entdecken und daran teilzuhaben. Dein Wille, o Herr, geschehe. Ja, und dein Reich komme. Wir haben in den letzten Wochen die ganze Waffenrüstung angeschaut. Und jeder Teil der Waffenrüstung ist Christus selber. Den Gürtel der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Dann haben wir angeschaut, den Panzer der Gerechtigkeit. Eben, ja, wird sie kennen, unsere Gerechtigkeit. In ihm sind wir vollkommen gerecht, stehen wir da. Den Helm des Heils, den wir aufsetzen, unser Heiland, unser Schutz, der auch gerade zum Schutz unserer Gedanken ist. Gerüstet mit, also die Stiefel der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens einzustehen, der Friedefürst, der Yahweh Shalom kommt wieder da zum Zug. Den Schild des Glaubens, er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und auch das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes, das kraftvolle Wort Gottes. Und in Römer 6 lesen wir, und wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit wir, auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wir sind mit ihm begraben worden, wir sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Jesus ist die Antwort auf alle unsere Nöte. Das Kreuz ist die Antwort, auch dann, wenn wir das nicht immer vollkommen sehen. Aber die Frage ist, worin positioniere ich mich während der Zeit des Leids oder während der Zeit der Herausforderung, die nicht einfach immer so schnell weggeht. Aber es ist eine Gesinnesänderung, uns in diese Position in Christus zu positionieren. Und das geschieht nicht einfach über Nacht, sondern es ist ein Prozess. Und da geht es um mehr als einfach um ein Lippenbekenntnis, ich bin in Christus und du erlebst davon nichts in deinem Leben. Du kannst an jedem Tag erleben, dieses Einssein mit Christus, dieses Einssein mit dem König der Könige. Das vollbrachte Werk versetzt dich ohne dein Zutun in eine komplett neue Position. Wir haben im Epheserbrief auch gelesen, dass wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt. Und wenn ich spreche, spreche ich durch den Mund von Christus. Wenn wir uns nur von dieser Position her sehen könnten, die Gott uns gegeben hat. Die Engel staunen, wenn sie uns sehen. Die sagen, oh, wie heilig, welche Vollmacht. Die staunen und sagen, wenn die nur wüssten, was in ihnen steckt. Wenn die nur kapieren würden, wer in ihnen lebt. Der ganze Himmel denkt so, wie Jesus denkt, und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand irgendwie anders denkt. Darum ist es wichtig, dass wir anfangen, unsere Gesinnung zu ändern. Nicht mehr so zu denken, wie unser alter Mensch denkt, sondern in eine neue Position hineinzukommen. Wenn wir dann aus dieser Position heraus beten, aus dieser Liebesbeziehung heraus beten, dann hat das eine ganz andere Dimension. In Johannes 15, 7 steht, wenn ihr in mir bleibt, also in Christus Jesus bleibt, in meinem Wort und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. in der Position von Christus. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann bekommen wir vom Himmel her seine Gebetsanliegen, seine Herzenswünsche und wir können das ausbeten, was er möchte. Nicht das beten, was ich vielleicht gerne möchte. Wir können Gott ja nicht zwingen, irgendetwas zu tun, aber er schenkt uns Autorität, in die unsichtbare Welt hineinzusprechen. Das hineinzusprechen, was er uns vorher von seinem Herzen, von seinem Pulsschlag, von seinen Plänen offenbart hat. Und dann wird Gebet eine andere Kraft und auch es hat Leben. Es ist nicht einfach irgendwie etwas, ja, man muss es dann auch noch tun. Nein, es hat Kraft, es hat Power. Und du weißt, du bist Werkzeug des himmlischen Vaters und du kannst dich von ihm für sein Reich und seine Pläne gebrauchen lassen. Wir lesen in Epheser 18 weiter. Hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weiterzugeben. Wenn wir die Briefe lesen von Paulus, sehen wir immer wieder, und ich danke meinem Gott für euch. Immer wieder sagt er, es ist so herrlich, es ist so schön, dass Gott ein Werk in euch getan hat, dass ich den Glauben in euch sehe. Er freut sich über seine Geschwister. Er nimmt es nicht als selbstverständlich, sondern er freut sich über sie. Er dankt für sie und er hat ein Herz für jeden. Und er ringt in seinen Gebeten für die Geschwister. Und das, was ihn beschäftigt, die Gebete, ich habe sie auch ein bisschen studiert, das sind nicht so sehr Gebete um weltliche Anliegen, um Alltagsanliegen, sondern man könnte sagen, es geht viel mehr darum, das, was in Matthäus steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und darum möchte ich einfach jetzt auch mal diese Gebete, die ich zusammengestellt habe, auch für uns beten. Dass wir wirklich, dass wir sehen, diese Gebete, die er gesprochen hat, sind ganz andere Gebete, die wir oft teilweise für uns beten. Dort steht, und ich bete dich, Vater. Vater, ich bitte, schenke uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Dich immer mehr zu erkennen, Vater. Schenke uns erleuchtete Herzensaugen, damit die wunderbare Zukunft, die du für uns vorbereitet hast, für die wir berufen sind, und der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes, damit wir das erkennen, damit wir es ergreifen, damit wir es darin leben, diese überragende Kraft erfassen, die in uns wirksam ist. Stärke uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, durch deinen Geist an unserem inwendigen Menschen. Lass uns mehr und mehr erfassen, dass du, Jesus Christus, durch den Glauben in unseren Herzen wohnst. Und wir einfach in deiner Liebe ganz tief verwurzelt und gegründet sind. Lass uns mehr und mehr deine Liebe erkennen, damit wir die ganze Gottesfülle erfüllt werden. Lass unsere Liebe immer reicher werden an Erkenntnis, reicher werden an Erfahrung. Du Gott des Friedens, helfe uns, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Bewahre unser ganzes Wesen, damit wir untadelig leben. Schenk uns durch deinen Geist die nötige Weisheit und Einsicht, deinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Hilf uns, ein dir würdiges Leben zu führen, das dir gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk. Lass uns dich immer besser erkennen, damit wir gestärkt werden durch deine herrliche Macht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben in Freude. Verherrliche deinen Namen, Jesus, durch uns. Kräftige unseren Glauben in Erkenntnis all des Guten, das wir in Christus haben. Erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du wirkst, dass dein Wort Kraft hat, dass dein Wort auswirkt, wozu du es gesandt hast. Gebet ist nicht einfach Schall und Rauch. Gebet hat Kraft. Ich habe diese verschiedenen Bibelverse auch ausgedruckt. Wenn ihr diese mitnehmen möchtet für euer Gebetsleben, für die Gemeinde, für die Christen, dann könnt ihr euch nachher auch dort bedienen. Dort ist auch ein Blatt, wo letzten Sonntag Selin auch diese Verse, wo sie gesagt hat, wer bin ich in Christus, das könnt ihr mitnehmen, um darüber zu meditieren. Und ich möchte diese Predigt mit einem Bibelvers schließen. Das ist die große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm, dem Lebendigen, haben. Dass er uns, wenn wir etwas von ihm erbitten, nach, dass seinem Willen gemäß ist. Und wenn wir wissen, dass er uns erhört hat, Entschuldigung. Und wenn wir wissen, dass er uns hört in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir es schon erhalten haben, was auch immer wir erbeten haben. Wir können Gewissheit haben in unserem Herzen, dass er handelt aufgrund von dem, was wir gebetet haben. Mit Gebet schreibst du Geschichte, Gottes Geschichte. Wir werden heute jetzt auch zusammen das Abendmahl feiern. Eine Gelegenheit, diese Verbundenheit mit Christus zu feiern, Gemeinschaft zu haben mit ihm in diesem Mahl. Vielleicht hat Gott dir heute auch etwas aufgezeigt, das du loslassen möchtest, dass du merkst, da ist etwas, das möchte ich in die Hände Gottes geben. Ich habe dort auch ein paar Zettel und Bleistifte da, wenn jemand das einfach auch aufschreiben möchte. Und ich habe hier eine Schale, die soll einfach die Hand Gottes darstellen, dass man einfach reingeben kann. Wir können das nachher, wir werden das verbrennen, dass das einfach dass ihr wisst, die Sorgen sind bei ihm entsorgt. Alles, was euch beschäftigt, ihr könnt es loslassen. Vielleicht merkst du, dass es ganz neu dran ist, dass du dich selbst hingibst. Einmal wieder diesen Schritt gibst und sagst, ich gebe mein Leben ganz neu dir. Vielleicht kam bei dir auch irgendein Thema herauf, wo du gemerkt hast, da brauche ich einen göttlichen Austausch. Dass mein Herz in Übereinstimmung kommt mit Gottes Herzen. Und nimm das, was Gott, was Jesus Christus durch das Erlösungswerk getan hat, für dich in Anspruch, wenn du das Abendmahl nimmst. Nimm es in Anspruch und dank ihm dafür, dass er es bereits getan hat. Und wenn ihr Gebet möchtet, auch für das Zungengebet, dafür, Peter ist auch da, Vanessa, wir können dafür beten. Wenn ihr sonst ein Anliegen habt, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir auch nochmal in den Lobpreis gehen, wo wir das Abendmahl nehmen und wo ihr einfach auch nach vorne kommen könnt, wo ihr Sachen ablegen könnt, wo ihr einfach das Abendmahl nehmt, aber auch Gebet in Anspruch nehmen könnt, wer Gebet möchte.